Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
96 Freunde, der Hannover-Podcast. Mit Christian Herde. Auf meinsportpodcast.de.
Riesenkompliment an die Mannschaft. Wir sind sehr froh über die 3 Punkte. Auch über die Art und Weise. Ich denke, es war kurz gefasst in der Summe ein hochverdienter Sieg von den Jungs, von der Mannschaft. Und deswegen freut es mich auch ungemein für die Jungs.
Hannover 96 gewinnt mal wieder ein Spiel. 2:0 gegen den VfL Bochum. Es haben ein paar Sachen besser funktioniert. Es haben ein paar Sachen aber auch nicht funktioniert. Und ob das Ganze an einer verbesserten eigenen Leistung lag oder ob der Gegner einfach nur einen sauschlechten Tag erwischt hat, das bespreche ich jetzt mit Tim Block bei Twitter @hnnvrd. Hallo Tim.
Moin. Ich kann direkt die Frage beantworten.
Perfekt.
Schon aus beidem. Die Mannschaft hat heute einen Schritt nach vorn gemacht, weil der Gegner ja doch schon sehr, sehr geschwächelt hat. Und keinen guten Tag erwischt hat. Also wie oft im Fußball und im Leben ein Kompromiss.
Ja, das mag sein. Die Aufstellung, ich weiß nicht, ob die ein Kompromiss war und die Grundformation, mit der Kenan Kocak in das Spiel reingegangen ist, das war wahrscheinlich die offensivste Mannschaft in dieser Saison, oder?
Ja, kann man so sagen, ne? Also mit eigentlich alle Stürmer auf dem Platz. Also bis auf Patrick Tomasi, aber ansonsten alle auf dem Platz. Sogar Kingsley Schindler, was mich ein bisschen gewundert hat, aber weil mir Soleimani, das war ja eigentlich so die Sensation überhaupt am heutigen Tage, von dem man ja hört seit Monaten, er sei so wirklich hauchdünn vor der Startelf und ist dann doch immer irgendwie nur ein Kandidat für die 84. Minute. Jetzt ist er tatsächlich mal nicht nur ein Kandidat gewesen, sondern hat auch noch direkt ein Tor geschossen. Und da freue ich mich natürlich aus persönlichen Gründen auch einfach tierisch für ihn.
Sehr gute Leistung in der ersten Halbzeit, gekrönt mit seinem Tor. Es freut mich ungemein, weil der Junge seit dem ersten Tag hier sehr fleißig ist, sehr viel arbeitet. Und wie gesagt, bin sehr, sehr einverstanden mit ihm und mit seiner Leistung.
Allerdings war er nicht so lange dabei, ne? Musste dann in der Halbzeit dann verletzt ausgewechselt werden, hat wahrscheinlich wirklich einen Schlag abbekommen, aber dafür kommen wir garantiert auch noch später.
Wir müssen abwarten, wie sein Knie bis morgen reagiert, wie es sich da handelt und da müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten, aber ansonsten, wie gesagt, bin ich sehr, sehr zufrieden mit ihm.
Ja, so alles im Allen kann man sagen, sehr offensiv aufgestellt, sicherlich auch eine Aufstellung und eine Zusammenstellung der ersten Elf, die auch deutliche Schwächen hätte aufweisen können, die Bochum durchaus hätte nutzen können, aber am Ende muss man sagen, gibt der Erfolg dem Trainer irgendwo recht, gleich von Anfang an wie die Feuerwehr loszulegen.
Und wie? In der 2. Minute, das war dann eine Kombination aus Weidand und Duxch und dem angesprochenen Waimir Soleimani. Und ich glaube, das Tor ist so ein bisschen aus einer Umstellung resultiert, nämlich aus der, dass Kocak das Pressing im Gegensatz zum letzten Spiel wieder mal so 10, 15 Meter weiter vorne angesetzt hat und sehr aggressiv in vorderster Linie wieder gepresst wurde, zumindest von Beginn an.
Ja, und natürlich halt auch ein bisschen, konnte auch pressen, weil der ja, den Jaka Biol auch sehr entlastet hat, ne? Also mit Haguchi hat er auch einen sehr, sehr ballsicheren und passstarken Spieler ihm an die Seite gesetzt. Das ist ja das, was so gerade auch dem Dominik Kaiser in den letzten Wochen extremst abgegangen ist. Also auch die Zielstrebigkeit im Passspiel nach vorne. Und das gibt so einem jungen Spieler wie Jaka Biol dann auch Sicherheit. Und da jetzt nun Genki auch kein Spieler ist, der Pressing komplett ablehnt, sondern eher auch jemand, der aktiv im Pressing sich mit anbietet, war das insgesamt schon deutlich offensiver, deutlich aggressiver im Gegenpressing. Aber was halt eben auch klar zu sagen ist, so wirklich wie eine Heimmannschaft, hast du eigentlich nicht agiert. Ne? Hast sehr viel wieder auf den Gegner dich eingestellt. Aber das ist vielleicht auch so gerade so ein bisschen der Preis, den man zahlt, wenn man die Ergebnisse einheimsen möchte.
Ich bin schon mal sehr froh, dass es diesmal funktioniert hat, sich an den Gegner anzupassen und dass es nicht komplett in die Hose gegangen ist und dabei sämtliche spielerische Identität nicht mehr zu sehen war. Das ist schon mal ein Fortschritt, finde ich.
Ja, definitiv. Also es hat ja auch ein bisschen Spaß gemacht, das muss man ja auch sagen. Das war ja auch das, was wirklich abgegangen ist. Der Spaß dabei, da beim Fußballspielen zuzuschauen. Also auch wenn wir das Spiel gegen Hamburg zwar 1-0 gewonnen haben, muss ich sagen, war es trotzdem so, dass ich deutliche Qualen empfunden habe dabei, der Mannschaft dabei zuzuschauen, wie sie Fußball gespielt hat. Aber gut, ich meine, alles eine Frage des Prozesses. Ein Trainer, ich habe es auch gerade eben, wir haben kurz vorhin geschrieben, warum wir ein bisschen später anfangen heute. Das, was die Hörer natürlich nicht wissen, ich war eben gerade bei Vorwärts nach Weit und habe mich da schon ein bisschen warm geredet. Das habe ich auch gesagt, so dem Trainer muss man auch eine Chance geben halt. Ne? Er muss die Chance bekommen, sich kritisieren zu lassen und gleichermaßen aber auch dann wieder eine Mannschaft in die Spur zu bekommen. Also insofern alles gut und wir sind auch noch längst nicht da, dass wir uns wieder konsolidiert haben. Oder konsolidiert, ich weiß, das Wort ist ja furchtbar anstrengend.
Ich glaube konsolidiert.
Genau, dankeschön. da sind wir noch weit entfernt, aber wir sind auf einem guten Weg und wenn wir jetzt da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben, dann denke ich, ist gegen Jan Regensburg auch nicht gar nicht so viel zu beanstanden im Vorfeld.
Kurczak hat es nochmal geschafft, die Kurve zu bekommen, bevor eine ernsthafte Trainerdiskussion aufkommen konnte. Ich glaube, auch dafür war das Spiel ziemlich wichtig. Noch einmal kurz zur Aufstellung und wie man ins Spiel gegangen ist. Und das ist eine Sache, die ich mir von Anfang an, die ersten Minuten schon gedacht habe. Nämlich, dass natürlich bei 96 auch in diesem Spiel, bei diesem Sieg, nicht jeder Spieler gut in Form war. Dass da einige Spieler auch abgefallen sind, einige Spieler viele Chancen vergeben haben, nämlich beide unsere Stürmer und dass nicht alles perfekt lief, aber dass irgendwie so eine Formation, so eine Mannschaft gefunden wurde, die diese Schwächen dann auch mal auffangen kann, weil als Team irgendwie was funktioniert hat, was vorher immer nicht funktioniert hat und dass man sich ein, zwei schwache Spieler auch erlauben kann.
Ja, die Jungs haben die richtige Mentalität und die richtige Intensität zur Partie gefunden und das, denke ich, war der ausschlaggebende Punkt, sie haben als Truppe funktioniert.
Das ist ja, glaube ich, irgendwie so auch ein bisschen die Grundlage für Mannschaftssport. Also, ja. dass man als Mannschaft auf dem Platz steht und zusammen gewinnt und zusammen verliert, das ist ja die Grundlage für alles, was im Mannschaftssport abläuft. Ich glaube, dass eine Mannschaft wie wir, die durchaus im Kader, in der Kaderstruktur auch nach wie vor noch Schwächen hat und Schwachpunkte hat, ich glaube, dass die bei uns sich schon relativieren, wenn wir halt Spieler vermehrt in Rollen packen, in denen sie aufgehen. Ich meine, wir stellen ja nicht aus Versehen Marvin Ducksch auf die 10, sondern oder zufällig, sondern da hat man sich ja schon ein bisschen was dabei gedacht. Und ich denke auch, dass Henrik Weiland nicht ganz ohne Grund vorne drin steht, weil man natürlich irgendwann wieder dahin möchte, dass man halt so in die Tiefe spielt und Henrik Weiland auch so in Szene setzen kann, wie es die optimale Rollenbekleidung für ihn vorsieht. Ist ja kein Spielgestalter, ist ja kein, ne, ist ja eigentlich ein Knipser. Und solange wir das halt nicht hinbekommen, ist er für mich kein Kandidat für die Startelf, aber wenn der Kompromiss lautet, dass Marvin Ducksch eben dahinter spielt als Zehner, in einem 4-2-3-1, wobei der Zehner, war eigentlich auch kein Zehner heute, sondern eher schon ein bisschen ein bisschen variabler und das ist ja das, was ihn auch sehr ausmacht. Und das ist auch genau das, was ich eben angesprochen habe. Die Spieler in die Rollen packen, in denen sie am besten sind.
Wenn Dux auf der Weidern-Position hätte rangemusst, das wäre für ihn bestimmt nicht so gut ausgegangen.
Ja, furchtbar. Das ist wirklich auch einer, der braucht auch die Abwehrkette vor sich. Das ist bestimmt kein Nobelpreisträger, aber eins ist doch klar. Der Junge weiß ganz genau, in welchem Moment er den Ball mal rausspielt, wann er das Tempo rausnehmen muss. Und ist sicherlich auch einer, dem man schneller, wie sagt man so schön, so ein bisschen Lethargie vorwirft. Aber das ist halt seine Art und Weise, sich zu bewegen und zu spielen. Das macht manche Leute fuchsteufelswild. Aber im Gegenzug hat er halt eben auch Glanzmomente, die so ein Spiel auch mal in eine andere Richtung lenken. Und heute hat er einfach auch gezeigt, was für einen riesen Impact der haben kann. Im Grunde genommen, muss man sagen, so Man of the Match, wenn man das so sagen will, ja, dann ist das heute Marvin Ducksch. Und das, obwohl er noch zwei große Chancen vergeben hat. Bei der Eier hat er natürlich ein unfassbares Pech. Dass der Ball gegen den Innenpfosten klatscht und dann. Aber vorher macht er alles richtig, Und da sehen wir mal, vorher getroffen und eine Vorlage gegeben. Und was ein Marvin Ducksch mit Selbstvertrauen ausmacht, das macht ihn gleich 10 bis 15 Prozentpunkte besser.
Ducksch ist ein guter Spieler, ein wichtiger Spieler. Wir haben ihn bewusst die letzten zwei Auswärtspartien draußen gelassen, weil wir ihn auch ein bisschen schützen wollten, weil er auch sich selber ungemein unter Druck setzt. Und niemand macht sich mehr Gedanken als Ducksch selbst, wenn er die Chancen vergibt. Er ist auch ein Mensch und er vergibt sie auch nicht umsonst. Deswegen habe ich auch immer wieder diese Kritik an ihn nicht so nachvollziehen können.
Durfte ja später auch noch den Elfmeter schießen. Das fand ich eine schöne Szene übrigens von Weidand und Ducksch, wie die sich ausgetauscht haben. Und man merkt ja auch irgendwie, die beiden haben mittlerweile miteinander schon so eine gewisse Chemie. Also wenn die miteinander spielen, dann werden da auch mal Synergien freigesetzt, die man so vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätte. Aber auch beide Spieler, fand ich, haben einige gute letzte Pässe gespielt. Muss man ja auch für den technisch etwas schwächeren Weidand dem ja auch zugute halten. Der hatte auch ein, zwei gute Schnittstellenpässe in die Spitze und hat da auch, den Ducksch gesehen und versucht anzuspielen.
Ja gut, ist das halt auch so, ne? Wenn man halt eben so einen nachrückenden Spieler hat. Denke, das will ich jetzt gar nicht auf den einzelnen Aktionen rumreiten, die Hendrik Weidand auch heute ausgemacht hat. Siehe die ersten hundertprozentigen Chancen in der ersten Hälfte.
Das war schon ganz schön krass, also was da an Dingern vergeben wurde in diesem Spiel.
Will ich jetzt nicht wissen, wenn wir jetzt Ducksch und Weidand tauschen, was dann los gewesen wäre.
Ei.
Aber gut, das ist egal. Da habe ich auch bei Vorwärts und Weitschritt drüber gesprochen. Doppelmoral, die mich tierisch nervt. Zurück zum Thema. Also im Grunde kann man sagen, ich habe auch gesagt, Hendrik Weidand hat ein Riesenspiel gemacht in meinen Augen. Und das sage ich nicht, weil ich das nicht ernst meine, sondern ich meine das schon ernst. Er hat ein gutes Spiel gemacht und auch ein sehr, sehr gutes. Sicherlich nicht in den Teilbereichen einer Mannschaft, in der man ihn vermuten möchte, sondern wirklich auch jemand ist, der vorne sich für den Zweikampf nicht zu schade ist. Und ich spreche hier nicht unbedingt von individuellen Qualitäten dieses Spielers, sondern ich spreche schon von so Mannschaftsdienlichkeiten und von Dreckfressen, wenn es mal drauf ankommt, wenn man mal als Mannschaft eine Phase hat, in der es schwierig ist. Und da ist es sicherlich wichtig, so jemanden zu haben. Aber am Ende müssen wir irgendwann auch den Weg wieder zur Normalität finden. Und so aus dem Lockdown raus dann wieder zur sportlichen Individualität zurückkehren und dann den Leistungssport wieder in den Fokus rücken. Jetzt gerade sind wir in einer Situation, in der man dann schon schauen muss, ob man Spieler wie Weidand vielleicht wirklich von Anfang an bringt, einfach weil sich an dem auch die Innenverteidiger der Mannschaft des Gegners kaputt reiben und der einfach unfassbar viel Laufbereitschaft mitbringt. Wir sind nicht in der Situation, in denen wir eher auf 2-0 gehen als auf 1-0 mit Sicherheit. Wir sind in der Situation, in der wir sehr viel absichern zurzeit. Darum den Luxus, Hendrik Weidand ab der 70. zu bringen, um ein bisschen Unruhe reinzubringen und das 2-0 einzuwechseln, den Luxus können wir uns zurzeit nicht erlauben.
Ja, Weidand ist aber auch übrigens immer einer, der an vorderster Linie das Pressing organisiert. Der weist da immer seine Mitspieler an.
Weil er ein Stürmer ist, also das.
Ja, aber er ist auch eine Führungsperson, kann man sagen.
Kann ich nicht beurteilen, kann ich mir vorstellen, aber nicht beurteilen. Ich glaube nur, also er spielt halt, ja, er ist natürlich der erste Pressing-Spieler, aber liegt halt daran, dass er halt vorne als Stürmer spielt und nicht als Innenverteidiger. Also
na gut.
Das kann man jetzt nicht so 1:1 dann darauf adaptieren. Aber ich weiß, was du meinst, und natürlich, er hat ja auch eine eher unkonventionellere Art und Weise, vorne zu pressen, und das macht ihn ja auch ein bisschen aus.
Du hast davon gesprochen eben, Spieler in die richtigen Rollen zu packen. Ich bin gespannt, was du von Genki Haraguchi auf der 8 oder meinetwegen Doppel-6 gehalten hast. Also mit dem Spielfeld vor sich, aber auch ein Spieler, von dem erwartet wird, dass er mitverteidigen muss und dass er defensiv viel macht. Und ich glaube, bei Haraguchi ist das immer so ein bisschen das Risiko. Wie ist ihm dieser Balanceakt in diesem Spiel gelungen?
Ja, also so ein Sechser, ne, das kann man schon sagen, es war eher schon eine Sechs, dass er heute gespielt hat, war ja auch oft sehr tief, aber diesen Spieler macht es einfach auch aus, offensiv Fußball zu spielen. Darum will ich mich da jetzt auch nicht so ganz festlegen. Ist jetzt auch sehr kurz nach dem Spiel, es kommt auch nochmal damit dazu. Sechser werden ja oft auch so ein bisschen daran gemessen, so wie das dann Ergebnis am Ende ausgeht, also genauso wie Innenverteidiger und Stürmer oder Torhüter und Stürmer. Wir haben zu Null gespielt, insofern kann man schon sagen, dass eine grundlegende Stabilität hinsichtlich Gegentore gegeben war. Das kann man schon sagen. Und da hat sicherlich er auch einen Teil zu beigetragen. Aber das, was man heute auch sehen konnte, ist, dass eine gewisse Organisation da war, die es sonst vorher so aus einer tiefen Position nicht gegeben hat. Und das liegt sicherlich daran, dass Bjoll schon sehr profitiert hat heute von Genki, aber Genki ist halt auch ein super Spieler und ein extrem schlauer Spieler. Denke ich, hat das schon sehr gut gemacht. Mal ein bisschen beobachten, ob das die nächsten Wochen auch so sein wird. Ich würde einen Zehner darauf setzen, dass Dominik Kaiser wieder spielt am Freitag in Regensburg.
Ja.
Würde einen Zehner darauf setzen. Aber ja, insgesamt kann man schon sagen, dass die Rolle, die Genki heute eingenommen hat, schon zu ihm passt. Ne? Er ist ja auch jemand, der Tempo auch hat. Kann also auch aus der Tiefe auch eben schnell wieder so beispielsweise erinnerst du dich an die Situation, die der Schiedsrichter für Vorteil entschied.
Ja.
So, das ist auch so etwas. Den Ball hätten wir mit Dominik Kaiser nicht bekommen.
Nee.
Und das ist halt so eine Galligkeit, die er einfach hat, weil er halt auch offensiv ausgebildet wurde. Und das kommt einem dann schon zugute, wenn man gegen den Ball spielt.
Also da kann man sich zumindest vorstellen, warum Kenan Kurçak im Sommer noch den Tolgay Arslan verpflichten wollte. Weil der ja ungefähr so ein Spieler ist, der von da wo Haraguchi von da aus agiert hat, von da agiert so einer halt auch. Und da hat er mal so ein bisschen die Tolgay Arslan-Rolle heute eingenommen.
Ja, es ist witzig, dass du das sagst, weil genau das habe ich eben vor einer halben Stunde auch angesprochen, bei Vorwärts nach Weit, wie gesagt. Ich möchte jetzt auch nicht ständig hier Werbung machen für die, aber...
Da fliegt meine Wanze auf, die ich in Tobis Raum installiert habe.
Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, die Stubenfliege hinten im Hintergrund warst du, gell? nein, also ja, es ist interessant, es ergibt halt im Nachhinein schon Sinn, Spieler wie Arslan und Dursun, dass er die haben wollte unbedingt.
Ja,
das macht schon Sinn so. Und der Guidetti hat ums Verrecken jeden Ball vorne mit verbundenen Augen festgemacht. Und dass sie so einen Spielertypen nochmal haben wollten unbedingt oder der Trainer den haben wollte, wird jetzt schon deutlich, warum. Und
ich habe kürzlich hier im Podcast den Dominik Kaiser, und ich will jetzt nicht allzu fies werden oder so, aber ich habe ihn als Rück- und Querpassmaschine bezeichnet. Und das war jetzt auch gegen Heidenheim eher so mein Eindruck wieder. Da ist wenig Inspiriertes mit bei gewesen. Und ich würde es ehrlich gesagt schon ziemlich schade tatsächlich finden, wenn am Freitag gegen Regensburg diese Kombi aus Haraguchi und Bjoll direkt wieder gesprengt wird.
Ja, habe ich auch. Bin ich auch ein Fan von Never Change a Winning Team, ne? Aber einem anderen Gegner, der anders auflaufen wird, der anders in die Partie reingeht. Und die werden uns auch wieder den Ball überlassen. Also darauf müssen wir uns einfach einstellen. Ja? Wir werden da gegen Jahn Regensburg nicht wieder gegen den Ball spielen können. Dann ist die Frage, ob man sich den Luxus erlaubt, auf jemanden zu verzichten oder ob man vielleicht Genki auch so ein bisschen die Chance gibt, mal so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich habe das Gefühl, er war in den letzten Wochen auch ein bisschen überspielt. Das ist eine Überlegung wert, denke ich. Aber allesamt muss man sagen, hat ja 96 auch durchaus Möglichkeiten, auf Mannschaften wie Regensburg zu reagieren. Und der Trainer hat es unter der Woche, ich glaube letzte Woche gesagt, also, der ist mir ja wirklich als Muslija-Ultra der ins Herz aufgegangen, weil ich mich auch bestätigt sehe in dem, was ich gedacht habe. Muslija ist ein super Spieler. Und so einen wie Flo Muslija hättest du heute auch einwechseln können, aber ich denke, es gibt auch Gründe, die dagegen gesprochen haben, es heute zu machen. Ja, muss man mal sehen, ob man das so auflöst, die Doppel-6 mit Biol. Ich glaube, dass man an Doppel-6 festhalten wird, aber vielleicht lautet dann der Partner von Biol nicht Haraguchi, sondern Kaiser wieder.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Wir haben jetzt schon einige Spieler mit positiven Worten bedacht. Gab es für dich auch jemanden, der so ein bisschen abgefallen ist, der da nicht mithalten konnte mit der Leistungssteigerung?
Ja gut, also ich meine, sobald die halt den Tomasi einwechseln, spielst du halt Unterzahl, ne?
Und, ich fand das gar nicht so schlimm.
Also gut, versuchen wir mal positiv zu formulieren. Er hat keine 90 Minuten gespielt. Das ist sehr gut. Was macht ihn noch besonders gut? Es gibt ihn nur einmal. Und ja, ansonsten hat er heute wieder Situationen gehabt, in denen man sich ja eigentlich fast Sorgen um ihn macht. Weil, also entweder ist das ein extremst guter Betrüger und Hochstapler und der hat seinen Bruder hier zu uns geschickt und der sitzt zu Hause, lacht sich tot. Oder, und die deutlich wahrscheinliche Variante ist, er hat ein anderes Problem aktuell, also ein mentales Problem, weil der geht in die Zweikämpfe, der geht in die Aktion, als wäre das, und das sieht man, als wäre der nicht bei der Sache. Zu Messi, also ich muss wirklich sagen, das ist ein also Fehleinkauf. Also ich eigentlich, Jonathas war ein Fehleinkauf, ne?
Da sind wir uns sehr, sehr einig, gerade wenn man Wert auf solche Dinge wie Preis-Leistungs-Verhältnis legt.
So, genau. Also wenn man das, da darf ich gar nicht von anfangen, da wäre ich richtig wütend. Aber also Tomasi ist schon, also das hat schon Unterhaltungswert, ne? Das muss ich ehrlich sagen.
Man sieht hier und da, gerade in den letzten Spielen, so ein bisschen Potenzial angedeutet immer bei ihm. Also man sieht, wie es aussehen könnte, wenn er in guter Form wäre. Und sehr, sehr langsam arbeitet er sich ja durchaus ran. Wie gesagt, geht nicht besonders schnell, aber leichte Fortschritte sind ja schon zu erkennen. Du merkst, ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Nee, gut ist es natürlich nicht, aber langsam, ne?
Ja, langsam, genau. Ne? Ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben, um den Rekordtransfer des Sommers noch so viel Zeit zu geben. Das ist aber nicht eine Frage, die ich nicht beantworten muss. Das muss der Cheftrainer verantworten. Ich glaube, einigen wir uns mal drauf, dass wir ihm noch ein bisschen Zeit geben. Mit dem kleinen Zusatz, dass wir uns das merken und dass wir uns am Ende der Saison nochmal genau über das Thema unterhalten werden. Ich glaube, dass wir vor allen Dingen deshalb heute, das ist eine steile These, deshalb gewonnen haben, weil wir nicht Situationen hatten im Spiel, in dem wir auf den letzten Pass von Frederik Tomasi vertrauen mussten. Weil der kommt nicht. Also erinnerst du dich an das Zitat, beste, also Riesenspiel?
Ja, ich habe es letzte Folge sogar im O-Ton gespielt, weil ich es so beeindruckend fand. So.
Der Trainer hat nicht Unrecht. Die haben ein Riesenspiel gemacht.
Nein, nochmal, zu einem Riesenspiel gehören auch noch einige Torchancen hinzu. Und ja, im letzten Spiel hatten wir nur Weitschüsse. Nur Weitschüsse.
Bis zum 16er oder kurz davor. Und dann ist es genau, dann sind wir genau in der Spielphase. in der ein Spieler wie Patrick Tomasi die volle Verantwortung bekommt auf dem Platz. Und wir haben sehr viel, wir können es auf der Heatmap nachlesen. Die Fakten geben das her, eigentlich quasi alles über links gespielt. Und erst als wir ihn ausgewechselt haben, ist ein bisschen mehr Torgefahr entstanden. Aber da war es schon zu spät. Aber das ist aktuell so das, was auch das Problem bei Patrick Tomasi ist, dass er die letzten Bälle nicht dahin bekommt, wo sie hin müssen, dass ihm die Spritzigkeit fehlt. Da reden wir über mentale Sachen. Und ich hoffe, dass er schnell in die Spur kommt. Und ich hoffe auch, dass ich Recht behalte, wenn ich sage, dass es ein Fehleinkauf ist. Einfach nur, weil ich gern Recht habe. Aber oder weil man ja solche Diskussionen auch nie eingeht, ohne das Ziel zu haben, am Ende zu hören, so, ja, du hattest doch recht. Aber bei Kingsley Schindler ist es ähnlich, ne? Also.
Ich fand, er hat kein gutes Spiel gemacht. Da war, da, also, und ich tue mich halt schwer, gleich immer mit dieser Keule anzukommen, mit Einsatz, Arsch aufreißen und so weiter. Aber es gab da wirklich zwei, drei Situationen, wo ich mir dachte, warum sprintet er jetzt nicht hinterher? Warum geht er nicht sofort in den Zweikampf aggressiv, sondern trabt da so hin? Da gab es so ein paar Momente. Einmal gab es den Zuruf von der Trainerbank irgendwie, spiel den Ball, als er ins Aus ging oder kurz davor war. Aber dann hat Schindler gewartet und den Einwurf stattdessen genommen, anstatt selber zu wagen, eine Chance zu erarbeiten.
Ja, das war schnell. Ich meine, er läuft ja auch manchmal mit dem Ball ins Aus. Also,
kommt auch vor.
Das ist ja wirklich, wirklich fantastisch, was man da manchmal sieht. Ja, ist auch sicherlich einer, der nicht in Form ist, ne?
Hat wenig mit seiner Kiel-Form zu tun und mehr mit seiner Köln-Form.
Ja, ich habe ihn in Köln Gott sei Dank nicht so viel verfolgt. Weiß ich nicht. Also, ja, auch eine Entscheidung, ihn zu bringen, die dich schon. Das beeinflusst dich dann schon sehr, ne? Und wenn du ihn halt eben hast, wenn eben die beiden Tomasi und Schindler spielen, dann das kannst du ja fast gar nicht nüchtern gucken. Das ist ja ganz grausam. Das haben wir gegen Heidenheim sogar gesehen, ne? Ach du liebe Zeit, ey. Mann, Heidenheim. Das war wirklich individuell so furchtbar. Also von beiden Spielern. Und das ist, also unsere beiden Flügelspieler, das ist ja auch das, ne? Wir kriegen ja auch, da hängt auch viel dran. Also wir kriegen ja unsere Stürmer gar nicht so eingesetzt, wie wir es tun würden, wenn wir so einigermaßen funktionierende Außenbahnspieler hätten. Und jetzt haben wir den Lindenmeier auch noch. Ich weiß nicht, ne? Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also über die Außen geht uns sehr viel Power ab zurzeit. Und das ist gefährlich und dann, ja.
Und wir sind halt auch hart auf der linken Seite auf Niklas Hult angewiesen immer. Du, ich frag mich gerade, wenn irgendwie alle Spieler, die wir dort im rechten Mittelfeld aufstellen, schlecht spielen, ob das dann irgendwie noch systemisch bedingt sein könnte. Würde es vielleicht mehr Sinn machen, dort mal wie auf der linken Seite auch einen Linksfuß hinzustellen, also einen mit dem gegenüberliegenden Fuß, der dann eher nach innen zieht. Weil den Seymour Roya, der beackert ja eh die Seite, würde ich mir fast denken.
Kann ich jetzt gedanklich nicht ganz folgen, aber also du würdest das Experiment befürworten, einen Linksfuß auf rechts zu setzen, einen Rechtsfuß auf links.
Ja, genau, haben wir ja auf der linken Seite eh schon. Und warum nicht auf der rechten?
Auf der linken Seite, wer denn? Also ist Tomasi ist Linksfuß, ne? Oder ist Rechtsfuß?
Nee, Tomasi ist Rechtsfuß. Ich glaube, Soleimani müsste doch auch Rechtsfuß sein.
Ja gut, also weiß jetzt nicht, will es auch nicht so gemein sein, aber ich glaube, es ist egal, ob Tomasi links spielt und ein Rechtsfuß ist oder ein Linksfuß. Ich glaube, es ist fast egal. Aktuell spielt er, als wenn er zwei linke Füße hat. Aber ja, ist schon eine Variante, aber da machst du dich halt auf der einen Seite sehr interessant und vielleicht auch effektiv. Also Flo Muslier ist ja auch Rechtsfuß. Und der hat schon eine sehr gute Schusstechnik, fehlt vielleicht ein bisschen Kraft dahinter, aber da kannst du natürlich doch auch Gefahr drauf aufbauen. Aber ja, lass uns mal lieber bei dem Standardmodell bleiben und versuchen, Hendrik weiter vorne zu füttern. Ich glaube, damit fahren wir jetzt besser als mit noch zusätzlichen Experimenten und Kompromissen.
Ich glaube auch. So, Tim, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde geredet über das Spiel. Ich würde sagen, machen wir mal einen Strich drunter. Es ist ja eine englische Woche. Wir haben alle noch viele Podcasts aufzunehmen in der nächsten Zeit. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du mit dabei warst.
Ja, ich freue mich auch sehr. War sehr nett. Vielen Dank.
Und richtiger Podcast-Weltmeister, kann man sagen.
Heute ist verrückt, ne? Ja. Null Podcast geplant und zwei gewesen. Verrückt.
Such dir noch schnell einen dritten.
Ja, ich suche mir, ja, ich frage mal, vielleicht hat Eintracht-Podcast heute noch Lust auf einen nicht ganz so frustrierten Hannoveraner. Ich meine, die haben ja heute 3-3 gespielt in letzter Sekunde gegen quasi einen Hannoveraner, gegen Lars Stindl. Muss ein ganz verrücktes Spiel gewesen sein. Vielleicht haben die noch Lust heute auf mich, wer weiß.
Genau. Jedenfalls nochmal danke an dich und der Hinweis, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Tim bei Twitter unter @hnnvrd findet.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.